Pflegekinder bei vorbestraften Pädophilen unterbringen. Was heute absolut unglaublich klingt, war in den 60ern und 70ern leider Praxis. Und noch schlimmer für die Opfer, es wurde mit wissenschaftlichen Erkenntnissen begründet. Der Sozialpädagoge und Sexualwissenschaftler Helmut Kendler von der Uni Hannover hat in Berlin ab den späten 60ern Minderjährige an vorbestrafte Sexualstraftäter vermittelt, als deren Betreuer und in Zusammenarbeit mit Behörden und Jugendämtern. Erst vor 4 Jahren, also 2020, hat ein Bericht die sogenannten Kendler-Experimente aufgedeckt. Seitdem wurden die Geschehnisse wissenschaftlich aufgearbeitet von einer Forschungsgruppe der Uni Hildesheim. Und die hat jetzt ihren Abschlussbericht vorgelegt. Der belegt ein noch größeres Ausmaß, als man eigentlich bisher dachte. Helmut Kendler war Teil eines bundesweiten Netzwerks aus Pädagogen und Wissenschaftlern und er war selbst Täter. Patrick Seibel ist Wissenschaftsjournalist und er hat zum Thema recherchiert. Patrick, wie konnte sowas geschehen? War das Behördenversagen oder einfach kriminelle Energie?
Da müssen wir wirklich ein paar verschiedene Ebenen in den Blick nehmen. Einerseits mal die beteiligten Wissenschaftler um Helmut Kendler, es waren ja noch ein paar mehr, die genossen hohes Ansehen, saßen in wichtigen Gremien. Kendler selbst war Abteilungsleiter lange Jahre am Pädagogischen Zentrum in Berlin, anschließend dann Professor an der Uni Hannover. Und er genoss eben als Experte dieses extrem hohe Ansehen, ließ das auch die Öffentlichkeit und auch die Mitarbeiter in den Ämtern und Behörden immer wieder spüren. Gehen wir vielleicht mal noch kurz darauf ein, wie er sein Experiment wissenschaftlich begründete, nämlich mit einem Gutachten. Und 1979 veröffentlichte er sogar sein Buch Leihväter. Ich denke mal, das steht bis heute noch in so mancher Seminarbibliothek. Und da steht drin, dass es für Jugendliche, also Trebegänger oder Heimkinder oder auch Straffällige auf Bewährung, gut sei, wenn sie aus diesen geschlossenen Heimen, die es bis in die 60er gab, rauskommen und stattdessen in kleinere Einheiten mit mehr persönlicher Ansprache, in Wohngruppen oder in Pflegestellen, wo man sich individuell um sie kümmert und wo sie, und dann wird es jetzt prekär, auch Zärtlichkeit erfahren. Und da ist so ein Stichwort einvernehmliche sexuelle Kontakte, die werden da sogar als angemessen geschildert. Das schreibt Kendler tatsächlich ganz offen. Dazu muss man wissen, es gab in der Zeit viele Diskurse, also die sogenannte Heimreform. Da ging es tatsächlich darum, dass man diese autoritären Heime ablehnt und guckt, dass man eine pädagogische Beziehung stattdessen aufbaut zu den Kindern, dass man sich ihnen persönlich widmet. Aber es gab tatsächlich auch Diskurse innerhalb der Sexualwissenschaften, wo es auch namhafte Autoren gab, die beriefen sich auf angeblich empirische Daten, wonach sexuelle Beziehungen Minderjährigen nicht automatisch schaden müssten. Das ist vielleicht hier so ein bisschen der Hintergrund. Dann müssen wir noch auf die Ebene der Personen und auf die Praxis gucken. Und da gab es tatsächlich ein regelrechtes Netzwerk von Personen, einerseits aus der Wissenschaft, andererseits aber auch bei den Jugendämtern und in der Verwaltung. Die spielten sich quasi über die Bande die Bälle zu und so bekamen dann Kendler zum Beispiel Zugriff auf Kinder und Jugendliche.
Also ja, wenn man das so hört, ist man schon doch sehr erschüttert. Jetzt habe ich gerade auch schon gesagt, 2020 wurde das ursprünglich mal aufgedeckt. Und was ist jetzt neu im Vergleich dazu? Also was ist jetzt in den letzten Jahren da noch weiter aufgedeckt worden?
Also neu ist tatsächlich, das war eine viel größere Geschichte als nur Berlin intern. Es war bundesweit dieses Netzwerk. Es zieht sich über die ganze Republik und die Hotspots sind Berlin, Lüneburg, Heppenheim mit der Odenwaldschule, Tübingen und das Zentrum ist Göttingen gewesen. Und da gibt's noch einen neuen Namen, ein neuer Täter, auch er mittlerweile verstorben, auch er Professor, Herbert Ernst Kohler-Müller von der Uni Lüneburg. Und neben diesen beiden Namen, Kendler und Kohler-Müller, fällt auch immer wieder der Name Gerold Becker. Und das ist ja beileibe kein Unbekannter. Der langjährige Leiter der Odenwaldschule und auch bekannt als Missbrauchstäter.
Ja, aber wie lief das dann genau ab? Also wie hat dieses Netzwerk agiert?
Also zuerst mal, wie entstand es? In Göttingen, da lernten sich alle kennen beim Studium. Und teilweise schlossen sie dann Freundschaften, die ja das ganze Leben lang hielten. Helmut Ernst Kohler-Müller habe ich genannt. Dann noch ein neuer Name, Martin Bonhoeffer. Auch er natürlich kein Unbekannter, prominente Familie, Neffe des ermordeten Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Dann auch Hans Thiersch, später Professor in Tübingen. Gerold Becker habe ich gesagt. Dann auch Helmut Becker, der Bildungspapst, so könnte man ihn nennen, der 1960er Jahre, ganz wichtige, zentrale Figur, auch Hartmut von Hentig wird dort genannt. Also das Netzwerk entstand dort, blieb lebenslang in Kontakt und praktisch lief das dann so ab, einige Personen aus dem Göttinger Netzwerk, die kamen in verantwortliche Stellungen beim Landesjugendamt Berlin. Und auch in dortige Jugendhilfeeinrichtungen, auch in Senatseinrichtungen. Und die arbeiteten dann wiederum mit Professor Helmut Kentler und auch mit Professor Kohler-Müller und auch Martin Bonhoeffer zusammen. Es gab da diese persönliche Beziehung und dann entstand tatsächlich so eine richtige Achse, nämlich immer wieder kamen Jugendliche auch von Berlin in die Odenwaldschule und von dort auch weiter, zum Beispiel nach Tübingen.
Das wurde wissenschaftlich gerechtfertigt, du hattest das schon kurz angesprochen, aber wie kann das denn eigentlich sein? Und gab es auch Kritik, also hat da auch jemand widersprochen?
Ja, es gab Kritik, aber das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das mal laut geworden ist. Also man muss sich das mal so vorstellen, diese Kinder und Jugendlichen, um die es hier geht, die hatten ja kaum eine Lobby, die kamen aus total prekären Verhältnissen, waren teilweise auch straffällig geworden. Man kann sich schon mal vorstellen, dass da das Selbstvertrauen nicht besonders groß ist und auch nicht die Bereitschaft, denen zu glauben. Es gab mal 1993, da hat die Zeitschrift Emma auch mal einen großen Artikel gehabt und das thematisiert und dieses Professorenkollektiv, das schlug dann auch zurück. Es gab so ein Schlagwort Missbrauch mit dem Missbrauch. Man stellte sich also so auf den Standpunkt, dass man selber in pädagogischer Hinsicht tatsächlich das Wissen hat und das ist hier tatsächlich so, dass unter dem Stichwort Moral Panic Leute, die sich damit überhaupt nicht auskennen, quasi aus konservativer Richtung hier diesen progressiven Pädagogen an den Karren fahren wollten. Und das hat tatsächlich ziemlich lange funktioniert. Also man kann sagen, diese wissenschaftliche Expertise wurde mit Erfolg ausgespielt gegen Kritik.
Wie groß ist jetzt der wissenschaftliche Schaden, also jetzt gerade für die Pädagogik und was könnten Konsequenzen sein?
Also an den betroffenen Unis ist man auch schon sehr, sehr alarmiert jetzt. Also das hören wir aus Lüneburg, aber auch aus Tübingen. Da wird jetzt auch versucht, der ganzen Sache nachzugehen, das Ganze aufzuarbeiten. Bleiben wir vielleicht mal gerade auch in Tübingen. Da gibt's auch Vorwürfe an große Namen dort aus der Wissenschaft. Hans Thiersch, Andreas Flittner und Anne Frommann werden dort genannt. Und die werden in dem Bericht als sogenannte Bystander bezeichnet. Das bedeutet, sie wussten entweder von sexualisierten Übergriffen oder sie verfügten über Wissen, dass es dazu gekommen ist und problematisierten es aber nicht. Also da gilt es jetzt einfach aufzuarbeiten und es ist noch einiges im Dunkeln. Das sagte mir auch die Leiterin der Studie, die sagte, es gibt noch sehr viele Felder, die da umgegraben werden müssen. Und es ist bis heute noch so, dass es Widerstände gegen Transparenz hier gibt. Vielleicht ist es auch nur die Spitze eines Eisbergs.
Missbrauch mit System, muss man wirklich sagen. Ab den späten 60er Jahren wurden bei den Kentler-Experimenten Kinder und Jugendliche als Pflegekinder an vorbestrafte Sexualtäter vermittelt. Sexualisierte Gewalt wurde geduldet, sogar unterstützt und wissenschaftlich legitimiert. Noch über das Jahr 2000 hinaus war das Netzwerk aus Sozialpädagogen, Behörden und Wissenschaftlern aktiv. Das steht im Abschlussbericht einer Forschungsgruppe der Uni Hildesheim. Patrick Seibel hat für SWR2 Impuls dazu recherchiert. Danke für die Informationen, Patrick.
Sehr gerne.